WDR 3 Podcast. Forum.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Susanne Höhn vom Goethe-Institut, freue mich sehr, dass Sie heute da sind und begrüße natürlich ganz besonders unseren Gast, Jan Dündar, der gestern schon in Luxemburg war, bei unseren Kollegen vom Institut Pierre Werner. Für uns vom Goethe-Institut ist es sehr wichtig, dass Sie hier sind, Herr Dündar, und ich möchte an dieser Stelle an einen für uns sehr wichtige Person in der Türkei erinnern, das ist Osman Kavala. Osman Kavala ist der Präsident von Anadolu Kultur, mit dem wir extrem viel zusammengearbeitet haben und der am 1. November auf dem Weg mit unseren Kollegen aus Gaziantep in Istanbul verhaftet wurde und seitdem im Gefängnis ist. Für uns als Goethe-Institut heute Abend also ganz, ganz besonders bewegend und sehr schön, dass Sie den Weg nach Brüssel gefunden haben. Ich freue mich aber besonders, dass heute Abend auch Herr Lüdeking, Botschafter beim Königreich Belgien, hier ist und uns begrüßen wird und möchte auch gleich übergeben an Sie, lieber Herr Lüdeking, dass Sie uns ein Grußwort sprechen.
Herzlichen Dank und auch von meiner Seite guten Abend. Und ich bin dieser Einladung, hierher zu kommen, sehr gerne gefolgt. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch, ein paar Worte sagen zu dürfen zu diesem Anlass, auf den ich mich sehr gefreut habe. Die Veranstaltung heute Abend steht ja unter einer etwas provokanten Fragestellung. Ist Erdogans Türkei ein unmöglicher Partner für die EU? Wenn ich dann darüber nachdenke, und viele werden vielleicht ähnlich denken, dann denkt man, ist das wirklich so eine provokante Fragestellung, wenn man sich anschaut, wie die Türkei sich aktuell auf der Weltbühne verhält. Das kann man ungehörig nennen, man kann es auch unmöglich nennen. In vielerlei Hinsicht ist es aber inakzeptabel. Wenn wir sehen, was zum Beispiel aktuell in Afrin passiert, der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien, hat wirklich oder bringt fundamentale Fragen auf, Fragen auch der Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht. Aber auch nach innen, wenn ich auf die innere Lage der Türkei schaue, kann man sich fragen, ist dieses unmöglich wirklich eine so provokante Charakterisierung? Wir haben ja jetzt schon seit längerer Zeit, müssen wir feststellen, dass die türkische Regierung nicht nur die Pressefreiheit in Frage stellt oder die Pressefreiheit im Grunde nicht nur in Frage stellt, sondern abschafft, sondern auch in bemerkenswerter Weise große Teile der Bevölkerung als Terroristen nicht nur bezeichnet, sondern sie kriminalisiert und letztlich auch den Rechtsstaat außer Kraft setzt. Und ich fand das sehr interessant in der letzten Woche. Herr Dündar schreibt ja auch immer Kolumnen für die Zeit. Da gab es eine Kolumne, in der er sich mit der Frage seiner Verfolgung als Spion befasst hat. Wenn es nicht so ernst wäre, dann würde man das wirklich nur als abstrus abenteuerlich abtun. Aber, und ich glaube, das ist das, worum es uns wirklich gehen muss, es geht tatsächlich, und deshalb ist die Fragestellung auch berechtigt, um die Partnerschaft der EU mit der Türkei, mit einem Land, das offenbar unsere Werte nicht nur nicht respektiert, sondern teilweise mit Füßen tritt. Und ich muss sagen, da stellt sich schon die Frage, wie stellt sich die EU dazu? Sie muss sich dazu verhalten, sie muss dazu Position beziehen. Und Ich muss einschieben, dass ich auch etwas enttäuscht war, dass zum Beispiel die Vorschläge Deutschlands im letzten Jahr von nicht allen EU-Partnern geteilt worden sind, mal nach all diesen Bemühungen, die wir im Vorfeld hatten, mit der Türkei zu einem einvernehmlichen Gespräch zu kommen über die Defizite, die wir dort erkennen, dass man dort also auch zurückhaltend war, wirklich Konsequenzen zu ziehen, auch für das Verhältnis der EU zur Türkei. Ich will aber nicht, um das ganz klarzustellen, einer Dialogverweigerung das Wort reden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Dialog ist erforderlich, gerade auch, wenn wir eine solche Situation haben. Wir müssen einen Dialog führen, Dialog mit der Türkei, mit der Regierung, mit Erdogan. Und wenn wir das nicht tun, dann geben wir nicht nur den Partner Türkei auf, auch in der Perspektive, sondern ich glaube, wir geben auch einen großen Teil der türkischen Bevölkerung auf. 50% der Menschen haben ja während des Referendums nicht für die Vorschläge Erdogans gestimmt. Und wenn wir also den Dialog aber führen wollen, dann müssen wir ihn mit einem Blick für die Realitäten führen und nicht weggucken und wegducken. Und um diese Realitäten zu erkennen, glaube ich, brauchen wir jemanden wie Can Dündar, der uns ungeschminkt die Realitäten schildert, der auch besonders berufen dazu ist, dies zu tun nach seiner Geschichte in der Türkei. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir heute eine sehr interessante Diskussion, da bin ich sicher, zu dem Thema Türkei haben. Ein Thema, das uns wirklich unter verschiedenen Aspekten und Facetten interessieren sollte und wo ich auch darüber nachdenke, dass Deutschland mit der Türkei ja über lange Zeit freundschaftlich verbunden war und es gibt auch heute noch zum türkischen Volk freundschaftliche Verbundenheit, die für uns weiterhin ein wichtiger Aspekt auch bleibt. Ich freue mich auch besonders, dass wir Can Dündar haben, weil er uns davor, glaube ich, bewahrt, uns in eine selbstgefällige, selbstzufriedene Ecke zurückziehen. Und ich muss manchmal sagen, wir haben jetzt in den letzten Monaten eine lange Zeit der Nabelschau hinter uns gebracht in Deutschland, wo wir uns mit unseren internen Sachen befasst haben, mit der Regierungsbildung befasst haben. Und ich finde es manchmal etwas befremdlich, wenn wir dann nicht den Blick auf das richten, was wir haben, nämlich einen Rechtsstaat in Deutschland, und den Blick auch nicht auf das richten, was um uns herum passiert. Und da muss uns das interessieren, was in der Türkei passiert. Und ich freue mich auch ganz besonders, heute Abend hier zu sein, weil uns nicht nur jemand, der von der Sache viel versteht, über die Verhältnisse in der Türkei Auskunft geben wird, sondern wir werden jemanden hören, der mich selber sehr beeindruckt. Das Thema Pressefreiheit ist kein neues Thema für die Türkei. Ich war vorher Botschafter bei der OSZE. Da haben wir uns auch schon vor Jahren mit den Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei befasst. Und für mich ist Can Dündar jemand, den etwas auszeichnet, das nicht so selbstverständlich ist, nämlich Zivilcourage. Und Zivilcourage ist eine Qualität, die wir in einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen, in einem Rechtsstaat leben, gar nicht so abrufen müssen. Aber die wir brauchen, wollen wir sicherstellen, dass dieses Gemeinwesen auch gefeit ist gegen Anfeindungen und denen sind wir gegenüber. Denn das, was wir glauben, das selbstverständlich ist, ist nicht so selbstverständlich. Und das, glaube ich, zeigt uns auch das Beispiel der Türkei, wie sich dort binnen kurzer Frist die Verhältnisse geändert haben. Und deshalb brauchen wir Menschen und Leute, die für ihre Überzeugung, die auch für die demokratischen Werte einstehen, wie Can Dündar. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auf den heutigen Abend und übergebe wieder an Herrn Burggraf.
Vielen Dank, Herr Botschafter. Ich mache das ganz kurz. Herzlich willkommen im Namen der ARD. Die, die schon mal hier an dieser Reihe teilgenommen haben, wissen, dass Sie insbesondere gleich auch zu Gast im Radio des Westdeutschen Rundfunks und des Bayerischen Rundfunks sein werden. Insofern möchte ich Sie bitten, Ihre Handys und sonstigen Geräte einfach mal stumm zu stellen. Dann haben wir nachher weniger Sorgen bei der Nachproduktion, damit all diese Klingeltöne da wieder rauszuholen aus der Aufzeichnung. Ansonsten freue ich mich auf ein gutes Gespräch heute Abend. Herr Dündar, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Uns freut das außerordentlich. Ich darf vielleicht noch meine Kollegin Nicola Frank von der Europäischen Rundfunkunion hinzubitten, die nämlich heute auch mit dabei ist und die IBU auch als Partner hier bei uns vertritt. Bitte schön.
Guten Abend und auch herzlich willkommen im Namen der IBU, der Europäischen Rundfunkunion, der Verband der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas. Hosch Geldenis, es ist mir eine große Ehre, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich möchte nur noch einmal betonen, dass die Pressefreiheit wirklich ein sehr hohes Gut ist und ein Wert ist, für den unser Verband auch einsteht. Deshalb ist es mir wirklich eine große Freude, diese Diskussion hier bei uns in den Räumen heute zu haben. Und ich freue mich auf einen sicherlich sehr interessanten Abend. Vielen Dank und viel Spaß.
So, jetzt haben wir hier eine kleine Spannungspause eingebaut gehabt. Sie haben, normalerweise ist das mit der Übersetzung, die wir immer vorhalten, häufig Eulen nach Athen tragen, weil es nicht notwendig ist. Ich fürchte, oder ich vermute, heute Abend ist es dann doch vielleicht notwendig, beim Herr Dündar wird Türkisch sprechen. Und ich erspare Ihnen meine Türkischkenntnisse und mache es auf Deutsch. Die organisatorischen Vorbemerkungen hast du mir schon abgenommen. Die Handys bitte aus. Ansonsten für diejenigen, die schon mal da waren, Sie wissen das, wir machen so in etwa 50, 54 Minuten am Stück zu zweit hier oben, die dann später fürs Radio aufgezeichnet werden. Dann moderiere ich einmal ab und mache eine kleine Kunstpause, bei der Sie bitte noch nicht aufstehen und noch nicht enttäuscht sind, weil es vorbei ist, sondern es geht dann noch weiter, geht nur im Radio nicht mehr weiter. Anschließend gibt es die Gelegenheit, auch gerne ein paar Fragen zu stellen. Ich hoffe auch, dass das mit dem Mikro aufsetzen. Auf den Tisch oder auf die Erde? Aha. Verstehe. Gut. Ja? So ist ohne Rückkopplungen und alles gut? Sehr gut. Ich glaube, das war es an organisatorischen Vorbemerkungen. Und dann fangen wir auch gleich an. Ich muss mir hier nur noch die Uhrzeit merken, weil ich mir mal ausrechnen muss, wann wir Schluss machen. Nämlich, helfen Sie mir, wenn wir 45 anfangen, plus 54 macht 39. Okay. Meine Damen und Herren, liebe Gäste hier in Brüssel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen und etwas ungewöhnlichen Ausgabe unserer Serie Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Warum ungewöhnlich? Normalerweise haben wir zwei Gäste. Heute beschränken wir uns auf einen Gast. Dafür hat dieser Gast es in sich, wenn ich das so salopp sagen darf. Unser Thema heute Abend, ein unmöglicher Partner, Erdogans Türkei und die EU. Und unser Gast ist Can Dündar. Mein Name ist Matthias Kruper, ich bin Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, bevor er im Sommer 2016 vor bald zwei Jahren ins Exil gehen musste. Wir werden ihn nachher noch etwas ausführlicher vorstellen. Ich möchte aber anfangen und ihn gleich befragen zu einem, weil das machen Journalisten am liebsten, zu einem ganz aktuellen Text, den er geschrieben hat. Noch dazu, das ist kein Zufall in der Zeit. Can Dündar ist, seitdem er in Deutschland lebt, regelmäßiger Kolumnist in der Zeit. Er schreibt jede Woche ein Stück über seine Türkei, meine Türkei, in dieser Woche Folge 83. Herr Dündar, Sie schreiben in dieser Woche über Nationalhymnen und weisen darauf hin, dass es nicht nur in Deutschland eine aktuelle Diskussion um die Nationalhymne geht. In Deutschland geht diese Diskussion um den Text, um die Frage, ob wir brüderlich vereint streben oder vielleicht auch schwesterlich streben sollten nach Einheit, Recht und Freiheit. In der Türkei geht es um die Musik und um die Melodie. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wünscht sich eine neue, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas schmissigere Hymne. Können Sie uns das ein bisschen erklären und vor allen Dingen erklären, was dieser Wunsch des Präsidenten über sein Verhältnis zu Europa verrät?
Das hat natürlich sehr viel Symbolwert. Denn eigentlich muss man Folgendes sagen. In der Türkei ist ein großes Seilziehen im Gange, ein Tauziehen. Diejenigen, die sich eine moderne Republik wünschen und diejenigen, die die Rückkehr zu den osmanischen Wurzeln wünschen, machen dieses Tauziehen. Sie können das als ein Tauziehen zwischen Asien und Europa nennen oder ein kulturelles Tauziehen nennen. Es gibt fast zwei Gesellschaften in der Türkei. Und die türkische Gesellschaft ist durch die Mitte fast gespalten. Und sie wählen auch 50-50%. Wenn wir von Erdogan sprechen, dann gibt es Erdogan-Anhänger und Erdogan-Gegner. Das sehen wir auf vielen verschiedenen Feldern. Zum Beispiel in der Kopftuchfrage oder in der säkularen Bildung oder in der Funktion der Religionsbehörde. Und natürlich auch in der Nationalhymne. Denn die Republik war eine Bewegung in Richtung Westen und Modernisierung. Und zusammen mit der Republik hat Kemal Atatürk die westliche Musik in die Türkei gebracht, genauso wie das westliche Alphabet oder das westliche Zivilrecht. Zum Beispiel wurde auf sein Geheiß hin die erste Oper komponiert in der Türkei. Ein Konservatorium wurde gegründet. Künstler aus Europa sind gekommen. Zum Beispiel hat Karl Ebert in der Türkei das Konservatorium gegründet. Und sehr viele jüdische Künstler sind in die Türkei damals geflohen, während des Dritten Reiches. Sie haben auch das moderne türkische Theater gegründet. Und auch die Nationalhymne wurde als eine sehr westliche Hymne komponiert. Denn früher waren immer Kriegsmärsche, die im Osmanischen Reich komponiert und gespielt wurden. Plötzlich kam eine moderne Musik. Das war etwas Neues für die Gesellschaft. Ein Teil der Gesellschaft hatte Schwierigkeiten, das mitzusingen. Die Gesellschaft ist nicht schuld daran. Es ist wirklich sehr, die Hymne ist sehr schwer zu singen. Es gibt auch sehr viele musikalische Fehler. Das heißt, wenn 10 Menschen zusammenkommen, singt jeder etwas anderes. Der Text ist sehr gut, aber die Melodie ist sehr schwer zu singen. Nun sagt Erdogan, nein, wir können das gar nicht mitsingen. Wir bräuchten eigentlich eine andere Musik, eine andere Melodiekomposition. Was darunter liegt, ist eigentlich der Streit zwischen der Musik alla Turca und der Musik alla Franga, also europäischer und osmanischer Musik. Und eigentlich geht es um die Diskussion, ob die Türkei westlich oder östlich sein soll.
Und nun wird es einen Wettbewerb geben oder wie wird dieser Streit entschieden?
In der Türkei kann man ja nicht diskutieren, sonst landet man im Gefängnis. Und deswegen achten wir darauf, nicht viel zu diskutieren. Es wird so entschieden, wie Erdogan es möchte. Wie es bei Deniz Yücel passiert ist. Erdogan wollte, dass er ins Gefängnis geht. Er ist ins Gefängnis gegangen. Er hat befohlen, er soll wieder raus. Er ist wieder rausgekommen. So werden in der Türkei die Beschlüsse gefasst. Die Taktik von Erdogan ist, die Öffentlichkeit vorzubereiten. Und zuerst entstehen immer kleine Diskussionen. So wäre es eigentlich schöner, ist dann der Tenor. Und irgendwann wird das realisiert. Eine richtige Diskussion oder ein Wettbewerb ist in der Türkei in letzter Zeit nicht üblich.
Nur selber schreiben tut der Präsident die Hymne wahrscheinlich nicht. Yes. Can Dündar, ich darf Sie noch ein bisschen vorstellen. Can Dündar, 1961 in Ankara geboren, eben dort in Ankara, haben Sie später promoviert, interessanterweise zum Einfluss nationaler Geheimdienste auf internationaler Ebene. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, welche Geheimdienste da in Ihrer Promotion eine Rolle spielten.
Aslında doktora tezim bir
Meine Promotion war eigentlich eine Case Study. Das war ein Vergleich zwischen Großbritannien und der Türkei. Während des Falklandkriegs hat Großbritannien ein argentinisches Schiff außerhalb der Kriegsgewässer getroffen. Das wurde lange geheim gehalten und dann wurde das erklärt. Ein Beamter hat das gesagt. Und so wurde er angeklagt, weil er Staatsgeheimnisse verraten haben soll. Etwas Ähnliches passierte in der Türkei während des Zypernkrieges. Ein türkisches Schiff wurde versenkt und ist hieß, das sei die griechische Luftwaffe gewesen. Aber dann kam heraus, es sei die türkische Luftwaffe gewesen. Das war ein Fehler von der türkischen Luftwaffe. Das wurde aber der Öffentlichkeit nicht gesagt. Erst ein Jahr später wusste man das und das war natürlich auch ein Staatsgeheimnis. Und auch diejenigen, die das bekannt gegeben haben, wurden angeklagt. Ich habe ein Comparative Case Study geschrieben und diese beiden Fälle miteinander verglichen und dargestellt, dargelegt, wie der Begriff der Staatsgeheimnisse missbraucht wird. Zum Glück habe ich das gemacht, denn diese akademische Arbeit hat mir später sehr viel genützt.
Wir kommen auf die Frage nach den Staatsgeheimnissen zurück. Nach seiner Promotion, oder im Grunde genommen schon während seines Studiums, hat Can Dündar eine erstaunenswerte journalistische Karriere begonnen, für zahlreiche türkische Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet, für unterschiedliche TV-Sender, privat wie staatlich. Das war damals noch möglich. Er hat moderiert, er hat Dokumentarfilme gedreht, unter anderem einen Dokumentarfilm, viel beachtet, aber auch damals schon umstritten, 2008, über den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Bücher geschrieben und. Als journalistischer Kollege wird man ein bisschen blass, wenn man das liest und fragt sich, wann Sie das alles gemacht haben. 2013 dann die erste politische Zäsur, die Proteste im Gezi-Park, haben Sie um Ihre damalige Stelle gebracht. Bei der Zeitschrift Milliyet hatten Sie bis dahin eine Kolumne, die dürften Sie nicht weiterschreiben wegen zu regierungskritischer Äußerungen und sind daraufhin zur Cumhuriyet gewechselt, wo Sie nach kurzer Zeit Chefredakteur wurden. Und dann im Mai 2015 im Grunde genommen die entscheidende Wendung, wenn man das so sagen will. Can Dündar veröffentlicht einen Artikel in Cumhuriyet über Waffenlieferungen der türkischen Geheimdienste. Da sind sie wieder, die Geheimdienste. Der türkischen Geheimdienste an Islamisten in Syrien, was einen Verdacht, der lange Zeit im Raum gestanden hat, vorher bestätigt und ihm dann endgültig den Zorn des Präsidenten und der Regierung zuzieht. Kein geringerer als der Präsident selber. Erdogan hat später Strafanzeige gegen Can Dündar gestellt. Im November 2015 ist er verhaftet worden, zusammen mit dem damaligen Leiter des Hauptstadtbüros der Cumhuriyet, Erdem Gül. Nach ein paar Monaten sind sie aufgrund eines Urteils des türkischen Verfassungsgerichtes freigelassen worden. Die Anklage allerdings lief weiter. Der Prozess im Mai 2016 schließlich zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ich glaube, es ist am Tag, wenn ich es richtig gelesen habe, am Tag des Urteils gewesen, dass ein Attentat auf Sie verhindert worden ist, wo Sie sehr knapp einem Schuss entkommen sind. Und dann zwei Monate später der Putsch im Juli 2016 in der Türkei. Can Dündar war zu dem Zeitpunkt nicht in der Türkei, sondern auf Urlaub oder zum Aufenthalt in Spanien. Haben Sie sich entschieden, nicht wieder zurückzugehen in die Türkei? Seitdem leben Sie im Exil sind, unfreiwillig der wahrscheinlich prominenteste türkische Journalist, jedenfalls im westlichen Ausland geworden. Sie leben in Berlin. Ich erzähle das alles, um zu einer sehr einfachen Frage zu kommen. Wie geht es Ihnen im Exil?
Dün ben Luxemburg'taydım.
Gestern war ich in Luxemburg.
Tesadüfen bir sergi gezdim.
Und ich durfte, das war ein schöner Zufall, eine Ausstellung besichtigen. Das waren die Exiljahre von Stefan Zweig. Wir hatten sehr wenig Zeit, aber trotzdem wollte ich mir die Ausstellung anschauen. Denn ich lese Zweigs Tagebücher, genau dieser Tage. Wenn das Land eines Schriftstellers brennt und wenn er verdammt ist, aus der Ferne zuzuschauen, ist das wirklich ein Herzschmerz. Und deswegen war diese Ausstellung sehr wichtig. Sie haben was sehr Spannendes gemacht. Zweigs handschriftliche Aufzeichnungen und Bücher und alles wurde dort ausgestellt. Und da wurden Boxen verwendet. Und zuerst dachte ich, sie sind dabei, die Ausstellung wieder zusammen zu wieder abzubauen, denn es gibt so viele Boxen. Aber man baut nicht ab, sondern Exil heißt immer, die Boxen von A nach B zu tragen. Das war das Symbol dafür. Und dieses Bild kommt mir sehr bekannt vor. Ja, man ist nicht mehr in seinem Land und das Leben ist immer in irgendwelchen Boxen und sie wissen nicht, wohin sie gehen werden. Vielleicht ist es keine absolute Heimatlos-Situation, aber man weiß tatsächlich nicht, was morgen passiert. Sie sind fern von ihrem Zuhause, von ihrer Familie, von ihrem Land.
Und
je mehr Sie durch die Ausstellung gehen, umso besser wissen Sie, was am Ende passiert. Am Ende fährt dieses Schiff nach Argentinien und was Stefan Zweig dort gelitten hat, wissen wir. Wir kennen das Ende des Films und das ist natürlich sehr tragisch. Ein Autor im Exil muss dem Brand in seiner Heimat aus der Ferne zuschauen und dann muss er sich in ein Bett legen und sich von diesem Leben verabschieden mit seiner Frau. Das erzählt uns sehr viel. Wenn Sie fragen, wie es mir geht, fällt mir sofort dieses Bild ein von gestern. Ein Mensch, der mit seinen Boxen leben muss. Das ist vielleicht die dramatische Seite der ganzen Geschichte. Aber es gibt auch eine positive Seite. Am Tag, als ich ins Gefängnis ging, hatte ich eine Liste aufgestellt, eine Liste von Büchern. Und die waren in der Bibliothek. Und da war auch Stefan Zweig darunter. Und das war das erste Buch, das ich im Gefängnis gelesen habe. Von der Bibliothek des Gefängnisses. Da geht es um jemanden, der gefoltert wird. Und er klaut sich aus der Tasche eines Nazi-Offiziers ein Buch über Schachspiel. Und er klammert sich fest an diesem Buch und lernt Schachspiel. Und ich habe sehr ähnlich Zweigs Buch mir ausgeliehen, habe mich an diesem Buch festgehalten. Und das hat mir geholfen, dort zu überleben. Stellen Sie sich vor, vor 100 Jahren stellt sich ein Autor etwas vor und 100 Jahre später lesen Sie das und schöpfen neue Hoffnung. Und dann merken Sie, Sie sind gar nicht allein in dieser Welt. Dass etwas, was Sie heute schreiben, in 100 Jahren das Herz eines anderen berühren kann und ihn von seiner Einsamkeit befreien kann, das ist eine große Kraft für einen Autor. Und wenn wir uns die Mission von Stefan Zweig anschauen als Autor, dann schöpfen Sie Hoffnung.
Ist das Zufall oder Ahnung gewesen, dass Sie zur Schachnovelle zu Stefan Zweig gegriffen haben?
Nein, das war Zufall, das war reiner Zufall. Genauso wie gestern. Gestern in der Ausstellung.
paltoları asılıydı.
Waren Mäntel von Nazi-Uniformen aufgehängt. Das war ein Zitat aus dem Roman und ich habe dieses Buch gelesen in der Tasche. Tatsächlich gibt es so viele schöne Zufälle im Leben oder unglaubliche Zufälle. Es war ein Zufall. Aber das ist auch die Kraft der Literatur. Die Literatur kennt keine Grenzen, auch keine Zeitgrenzen.
Zu Ihrer Situation, man darf das vielleicht noch hinzufügen, gehört, dass Ihre Frau Dilek Dündar ebenfalls Journalistin in der Türkei ist und die Türkei nicht verlassen darf. Sie leben, seitdem Sie ins Exil gegangen sind, ich habe es vorhin gesagt, Sie waren, als der Putsch geschah, in Spanien. Sie leben aber jetzt in Berlin. Wie kommt die Entscheidung für Berlin zustande? Warum Berlin?
Aslında doğrusunu isterseniz aklımda yoktu.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht daran gedacht, nach Berlin zu gehen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich war in Barcelona. Und stellen sich vor, plötzlich können sie nicht mehr in ihr Land zurück. Die Familie ist dort und sie müssen die Landkarte aufklappen und für sich ein Land aussuchen. Eine seltsame Situation. Aber in diesen Tagen hat die Zeit Kontakt mit mir aufgenommen und gefragt, ob ich Kolumnen schreiben würde. Ich dachte, das ist wirklich ein großes Glück, eine große Chance. Eine wichtige Zeitung in Europa stellt mir eine solche Frage. Das hat mir neue Möglichkeiten eröffnet. Und gleich danach kam von Pan Deutschland, Writers in Exile, das Angebot für ein Stipendium. Und so kam ich nach Deutschland, um mit ihnen zu sprechen und habe gemerkt, in Deutschland kann ich was tun. Denn Deutschland ist für jemanden wie ich ein Land voller Chancen, denn es gibt ein großes Interesse über die Türkei und ein großes Potenzial, um über die Türkei zu erzählen. Und Berlin ist eine schöne Stadt. Ist auch preiswert, arm, aber sexy. Und deswegen habe ich beschlossen, nach Berlin umzuziehen. Und ich glaube, ich habe das Richtige getan. Eine Alternative wäre London gewesen, denn mein Sohn ist da. Aber nach dem Brexit ist London ganz weit weg und zu einem Land geworden, das sich nur um sich selbst kümmert. Und dann habe ich gar nicht mehr an London gedacht.
Die Tatsache, dass Sie in Berlin und natürlich auch in Deutschland, in einem Land und in einer Stadt mit einer sehr großen türkischstämmigen Community leben, ist das eher ein Vorteil für Sie oder macht das das Leben auch schwieriger?
İkisi de.
Beides. 50 zu 50%.
Türkiye'de bütün yollar o.
Wenn es um die Türkei geht, kommen wir immer auf diese 50-50%, auf diese Polarisierung. Auf der einen Seite gibt es große Freundschaftsbekundungen auf der Straße. Viele Menschen, die gleichen Sorgen teilen, kommen und umarmen mich und fragen mich, ob ich etwas brauche. Das ist natürlich ein großer Vorteil für jemanden, der im Ausland lebt. Aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig, weil die Regierung sagt, dieser Mensch ist ein Vaterlandsverräter und in den Augen derer, die dieser Propaganda glauben, sind sie Feind, ein Feind. Und deswegen warten sie nur darauf, dass sie sie angreifen können. Diese Situation in der Türkei spiegelt sich in Deutschland wieder. Das heißt, in Deutschland fühle ich mich nicht fremd. Diese ganze Konfrontation in der Türkei erlebe ich genauso in Deutschland. Immer wenn man das Fernsehen einschaltet, sieht man Erdogan. Ich fühle mich wirklich zu Hause. Wunderschön.
Herr Dündar, einmal noch auf die juristische Seite Ihrer Existenz zu sprechen zu kommen. Ich habe die verschiedenen Stationen eben erwähnt. Anklage, Verhaftung, Sie sind freigelassen worden, der Prozess ist weitergelaufen, Sie sind verurteilt worden. Es laufen viele Prozesse, wie wir wissen, gegen Journalisten in der Türkei. Alleine von Cumhuriyet sind es, glaube ich, einschließlich Ihrer Person 19 Kolleginnen und Kollegen, die denen der Prozess gemacht wurde oder wird. Was ist der Stand ganz kurz? Was ist der Stand in Ihrem Fall und im Fall von Cumhuriyet dieser Prozesse?
Benim durumum doğrusu birçok.
In meinem Fall, wie Sie gesagt haben, es gibt sehr viele Prozesse. Einmal wurde ich verurteilt zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft, weil ich die Staatsgeheimnisse preisgegeben haben soll, wegen dieses Berichts, den Sie erwähnt haben. Und dann hat eine höhere Instanz gesagt, nein, dieses Strafmaß ist zu wenig, 5 Jahre sind nicht akzeptabel. Und deswegen haben sie gesagt, 20 Jahre. Und sie haben gesagt, ich sei ein Spion. Und was ist deren Beweis? Meine Meldung habe der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen gelesen und über die Türkei geklagt bei der UN. Das heißt, weil ein Botschafter eine Zeitung gelesen hat, bin ich ein Spion. Und deswegen muss ich wegen einer richtigen Meldung, die nie dementiert wurde, 20 Jahre ins Gefängnis. Möchte das Gericht. Dieser Prozess wird jetzt aufgerollt, aber Sie haben ja gesagt, 19 Kollegen sind angeklagt. Ich bin Angeklagter Nummer 1 als Chefredakteur der Zeitung. Viele waren sehr lange im Gefängnis, länger als ein Jahr. Im Moment ist nur ein Kollege im Gefängnis. Aber er ist der CEO unserer Zeitung. Das heißt, es ist eine Stiftung, die die Zeitung besitzt, und der CEO dieser Stiftung ist jetzt im Gefängnis. Er ist gleichzeitig mein Anwalt. Stellen Sie sich vor, alle Redakteure von Die Zeit, der Chefredakteur und der Besitzer werden eines Mitternachts ins Gefängnis gebracht. Verhaftet. Und wir sprechen von einer Zeitung, die eine Vergangenheit von 95 Jahren in der Türkei hat, die angesehenste Zeitung der Türkei. Und uns werden nur die Berichte vorgeworfen, die Schlagzeilen, die Karikaturen. Sonst gibt es überhaupt nichts in den Anklageakten. Zum Beispiel wird mir vorgeworfen oder wird die Frage gestellt, warum haben Sie dieses und jenes Foto verwendet neben dem Logo von Cumhuriyet? Warum haben wir das Logo der Zeitung runtergenommen und ein Foto weiter oben platziert? Warum wurde die Politik der Zeitung geändert? Warum wurde der oder derjenige interviewt? Das waren die Fragen. Das heißt, der Journalismus steht in der Türkei vor Gericht und das Recht der Bevölkerung auf Wissen und Nachrichten.
Was so unglaublich im doppelten Sinne des Wortes ist, wenn man das hört, ist, dass die Cumhuriyet trotzdem jeden Tag erscheint und dass die Kollegen weiter Journalismus machen. Das wirft natürlich sofort die Frage auf, wie machen die Kollegen das und wie frei sind sie bei dem, was sie noch machen können?
Das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage. Natürlich braucht man sehr viel Mut. Jede Schlagzeile ist ein Risiko. Es gibt auch Beispiele dafür. Jeder wartet darauf, dran zu kommen, das heißt, ins Gefängnis zu gehen. Das heißt, in unserer Zeitung lebt jeder mit gepackten Koffern, Tag für Tag. Es gibt in der Türkei keine Zensur. Das heißt, wir zeigen die Zeitungen nicht einer Zensurbehörde. Aber es gibt eine schwerwiegende Repression und Zensur. Wir haben Kollegen im Gefängnis. Das heißt, was wir schreiben, könnte ihre Situation noch weiter erschweren. Oder uns selbst. Oder in meinem Beispiel zum Beispiel meine Familie. Und das ist die stärkste Zensur, glauben Sie es mir. Denn Sie können für sich selbst mutig sein. Aber wenn Sie etwas schreiben oder das Gespräch, das ich hier mit Ihnen führe, meine Frau, das Leben meiner Frau riskiert, dann muss ich natürlich zweimal mir überlegen, was ich sage und schreibe. Sie glauben, das gilt nur für die Türkei. Aber das gilt auch für Europa genauso. Denn als Deniz Yücel im Gefängnis ist, war jede Meldung, jede Schlagzeile in der Welt ein Risiko. Das hätte Deniz das Leben schwer machen können. Ich bin mir sicher, dass die Welt sich zweimal überlegt hat, was sie über Erdogan schreiben. Das heißt, Erdogans Zensur wirkt auch in Deutschland. Denken Sie an Charlie Hebdo. Glauben Sie, dass Charlie Hebdo nach diesem Attentat die Karikaturen veröffentlichen kann, die sie gerne möchte? Das heißt, dieser Terror hat in Frankreich zu einer schweren Zensur geführt. Wir sprechen von einer globalen Krankheit. Von einer Krankheit, die wir nicht nur mit den Pressegesetzen erklären können. Dieser Schatten verfolgt uns und dieser Schatten ist in unserem Gehirn und die Zensur im Gehirn kann man viel schwerer loswerden.
Ohne das in allen Details zu diskutieren, aber weil Sie das Beispiel Charlie Hebdo nennen, darf ich doch nachfragen. Das, was Sie sagen, ist ja, dass der Druck durch Verfolgung, durch staatliche Repression so groß ist, dass man im Grunde genommen anfängt, sich selber zu zensieren oder zumindest zu mäßigen und da fängt die Zensur ja an. Das, glaube ich, ist unbestritten. Gerade, nur weil Sie das Beispiel genannt haben, Charlie Hebdo, man hat doch den Eindruck, dass gerade dort die Kollegen und bei anderen würde ich es genauso sehen, in einem ständigen Kampf mit dieser Selbstzensur sind und am Ende diesen Kampf doch nicht verloren haben bislang. Oder würden Sie sagen, doch, der Kampf ist verloren?
Nein, sie haben den Kampf nicht verloren. Auch mit großem Mut erscheint die Zeitung Cumhuriyet noch weiter. Die Kollegen schreiben weiter. Sie wehren sich wirklich heldenhaft, alle Risiken ins Auge fassend. Das haben sie im Gefängnis getan und das tun auch die anderen, die nicht im Gefängnis sind. Sie können es gar nicht fassen, wie stark die Repression ist. Das ist nicht nur eine politische, sondern auch eine finanzielle, wirtschaftliche Repression. Denn Cumhuriyet verkauft ja sowieso wenig und Cumhuriyet braucht Werbung. Aber jetzt kann Cumhuriyet keine Werbung aufnehmen, denn bei Cumhuriyet zu werben ist schon fast ein Verbrechen und Firmen haben Angst davor. Eine ganz neue Information möchte ich mit Ihnen teilen. Der größte Medienmogul in der Türkei hat gestern beschlossen, alle Zeitungen und Fernsehsender, die er hat, zu verkaufen. Seit 40 Jahren war die größte Zeitung in der Türkei immer Hürriyet gewesen. Er ist der Besitzer von Hürriyet, auch der Besitzer von CNN Türk. Das ist der Sender Nummer 1 in der Türkei. Innerhalb einer Nacht hat er alles, was er an Medien besitzt, verkauft. Wem? Einem Unternehmer, der Erdogan sehr nahe steht. Und das zeigt, dass Mainstream-Medien in der Türkei gestorben sind. Seit gestern kontrolliert Erdogan die gesamte Medienlandschaft. Wir sprechen von mehr als 90%. Es gab auch früher große, schwerwiegende wirtschaftliche Maßnahmen und Axel Springer Verlag ist auch Teilhaber von Hürriyet. Und der Besitzer hatte schon lange geschwiegen und jetzt wollte er eine Gefängnisstrafe nicht riskieren und hat alles verkauft. Sie haben die Zeitung Milliyet angesprochen. Milliyet wurde auch verkauft. Milliyet gehörte dem gleichen Besitzer und ein neuer Besitzer hat gesagt, er möchte nicht mehr mit mir arbeiten. Sehr spannend. Mit dem neuen Besitzer sitzen wir zusammen und das Erste, was er sagt, ist, ich möchte in dieser Zeitung keine Zeile mehr gegen Erdogan lesen. Das ist die Situation, in der sie arbeiten. Das ist ein Chef, mit dem sie arbeiten müssen. Ich habe die Zeitung verlassen und jetzt werden alle anderen die Zeitung auch verlassen müssen. Das heißt, in diesen kleinen 5-10% versucht Cumhuriyet immer noch zu überleben.
Herr Dündar, lassen Sie uns von der Situation in der Türkei ein wenig zum Verhältnis zwischen der Türkei und Europa, dann auch der Europäischen Union kommen. Wobei erstmal würde ich gerne bei Europa als Gesamtem und als Idealem bleiben. Mich würde interessieren, bei allem, was Sie geschildert haben, für Sie ganz einfach gesprochen, was ist für Sie Europa? Ist das ein geografischer Ort, ein Sehnsuchtsort, ein Ideal? Was bedeutet für Sie Europa?
Wissen Sie, ich lebte in Istanbul, bevor ich nach Berlin kam. Auf der asiatischen Seite ist meine Wohnung. Wir kommen aus der gleichen Gemeinde sozusagen, Erdogan und ich. Er ist natürlich jetzt in Ankara, aber früher wohnten wir in der gleichen Gegend. Meine Wohnung, wie gesagt, ist auf der asiatischen Seite. Mein Geschäft, Cumhuriyet, war auf der europäischen Seite. Für uns einen ist das sehr normal, aber ich bin jeden Tag von einem Kontinent zum anderen gereist, um von Asien nach Europa beispielsweise, um zur Arbeit zu fahren. Und wenn ich über die Brücke gefahren war, stand Willkommen in Europa. Das heißt, ich bin jeden Tag wieder nach Europa gefahren. So war meine geografische Welt. Und abends auf der Rückfahrt bin ich nach Asien gefahren. Ja, für uns ist Europa das heißt, der Gang der Türkei von Asien in Richtung Europa, das hat schon lange angefangen, noch vor der Republik, vor der Verkündung der Republik. Es war ein Wunsch, ein eigener Wunsch. Man wollte nicht zum Mittleren Osten oder zum Nahen Osten gehören, sondern zu Europa. Und dann... Das ist wirklich ein Schild, ein Plakat der Republik. Europa, wir haben schon immer gewollt, dazuzugehören, zu dieser Familie zu gehören. Wenn Sie mich jetzt fragen, und hat das geklappt?
Und hat das geklappt, müssen Sie gleich beantworten. Darf ich noch einmal nachfragen? Wir wollten zu Europa gehören, die Türkei schon lange vor der Staatsgründung, vor der Republikgründung auf dem Weg nach Europa. Aber auf dem Weg wohin? Auf dem Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand, auf dem Weg zu einer Lebensform, einer Kultur, einem Werteraum?
Ein Teil der EU zu sein, das war das Ziel. Und auf dem freien Markt in Europa mit beteiligt zu sein. Auch das war natürlich ein Wunsch. Auch die Kultur von Europa, der Kultur von Europa wollte man näher sein. Diese Kleidung tragen, die man in Europa trägt, mit nach europäischen Gesetzen leben und dann aber auch die Demokratie verinnerlichen. Das war die Vorstellung von Cumhuriyet. In der islamischen Geografie ist die Mehrheit zwar islamisch, aber man lebte in einer laizistischen Demokratie in der Republik. Und diese Republik sollte in der Familie Europa einen Platz bekommen. Das war das Grundziel.
Ihre eigene Frage und hat es geklappt?
Wissen Sie, auf dem Weg hierher versuchte ich mal auszurechnen, wie lange wir schon vor der Tür stehen und warten. Wir haben sehr lange gewartet, wissen Sie, wir haben 60 Jahre gewartet an der Tür, an Europas Türen. Lassen Sie mich folgendermaßen sagen, den ersten Antrag damals, das war die EWG. Ich war damals noch nicht auf der Welt. 1959 haben Sie für die EWG den ersten Antrag gestellt. Dann hatte ich schon zu Ende studiert, als man dann die Assoziationsabkommen unterschrieben war. Der nächste Schritt kam, da war ich schon verheiratet. Und später, als wir dann dieses Assoziationsabkommen unterschrieben, war mein Sohn auf der Welt. Als die Verhandlungen begannen, ging mein Sohn zur Schule. Jetzt geht das immer noch weiter und mein Sohn studiert im Moment. Das heißt, eine ganze Familie, eine ganze Generation hat das gedauert sozusagen. Ich habe mittlerweile an meinen Sohn übergeben. Jetzt wird er vielleicht sich weiter damit beschäftigen. Aber wissen Sie, auf dem Weg haben wir auf einmal die Orientierung verloren. Dieser dieses Ziel hat sich noch weiter entfernt. Der große Traum ist zu Ende gegangen. Für die Türkei war Europa wirklich ein sehr wichtiger Traum, ein Hoffnungsschimmer. Aber diese Perspektive haben wir verloren mittlerweile. Nicht nur wir, Europa hat auch verloren. Europa hat die Türkei verloren. Denn ich denke, beide Seiten waren nicht aufrichtig. Weder die Türkei tat, was sie hätte tun sollen, noch Europa hat seine Rolle wirklich richtig gespielt. Und das hat Jahre gedauert. Jetzt sind beide Seiten voneinander entfernt, abgekühlt. Im Moment liegt die Unterstützungsrate in der Türkei für einen Beitritt zu Europa bei 30% nur noch. Und es macht sich ein Hass gegenüber Westen breit. Und jetzt haben wir ja auch noch Russland. Russland mögen wir im Moment sehr gut. Wir werden viel besser mit denen auskommen. Die haben nämlich auch keine Demokratie. Von wegen Menschenrechte gibt es dort auch nicht.
Sie haben diesen langen Annäherungsprozess beschrieben. In der Tat, man merkt, wir sind beide Journalisten. Ich habe die Zahlen hier auch stehen. 1963 das erste Assoziierungsabkommen, überhaupt eines der ersten Assoziierungsabkommen, das die damals junge Europäische Wirtschaftsgemeinschaft noch zu 6 Ländern überhaupt geschlossen hat und schon damals der Türkei 1963 den Beitritt in Aussicht gestellt. Wann sind die Türkei und die EU an die Weggabelung gekommen, von der Sie sprechen? Wann ist die Sache schiefgegangen?
Ich denke mal, die Wege waren nie, es war nie ein Weg. Es war ein dorniger Weg, ein langer dorniger Weg. Und er wurde immer wieder unterbrochen. Alle 10 Jahre gab es in der Türkei einen Putsch. Und bei jedem Putsch sind die Beziehungen eingefroren worden. Wir konnten nicht wirklich vorwärts kommen in dieser Beziehung. Es fiel der Türkei damals sehr schwer, zum Beispiel die Todesstrafe aufzuheben. Mit Menschenrechten war es immer problematisch. Eine sehr, sehr große Bevölkerung, die Europa eher abschreckte. Aber die Türkei beispielsweise war immer ein fester NATO-Partner. Das wurde nie hinterfragt. Die Europäische Union, also die Beziehung zur Europäischen Union, war eher wackelig, denn es war ja auch das europäische Kapital beteiligt. Irgendwie kam natürlich auch das ins Spiel. Niemand sagte jemals, lasst uns die Türkei aus der NATO raus. Denn das ging nicht. Niemand war dafür. So wie im Moment die Flüchtlingsfrage gehandelt wird, wurde auch das damals gehandelt, sozusagen. Eine soldatische Türkei, aber eine konsumierende Türkei. Deswegen war sie immer sehr angesehen in Europas Augen.
Trotz dieses langen und wackeligen Prozesses kam es ja dann 2005 zu der Entscheidung und zu dem Beginn der Beitrittsverhandlungen unter dem damals noch jungen oder jung im Amt befindlichen Präsidenten Erdogan. Es schien sich alles zum Besseren zu wenden. Heute, 13 Jahre später, rechnen ist immer schwierig, heute, 13 Jahre später, könnte man meinen, dass das ganze Problem sich auf die Person Erdogan reduziert. Das ist aber möglicherweise eine Verkürzung. Derselbe Erdogan, der es 2005 unterschrieben hat und begonnen hat.
Ja, das ist wohl richtig. Hier gibt es auch in der Türkei zwei Meinungen. Einerseits, Erdogan wollte Europa wirklich und aufrichtig, aber er wurde zurückgewiesen. Denn die Türkei war schon ein schwerer Brocken. Oder aber Erdogan wollte das von Anfang an nicht. Das heißt, er spielte einfach ein Spiel, von dem er sehr gut wusste, dass es nicht gut ausgehen konnte. Sobald er aber die ganze Autorität auf sich vereint hatte, die Europa nicht mehr brauchte, dann wollte er die Beziehung einfach nicht mehr weiterführen. Aber wir müssten auch sehen, dass auch Europa Verantwortung trägt dabei. Sie beide wollten diese Ehe nicht. Sie haben lange miteinander geflirtet, ja. Aber sie haben sich gegenseitig hingehalten, würde ich sagen. Und wer verloren hat, sind leider die, zu denen auch ich gehöre, die aufrichtig gewollt hatten, dass die Türkei ein Teil von Europa werden sollte. Ein laizistisches Land mit einer muslimischen Mehrheit der Bevölkerung in die EU aufzunehmen, das wäre ein wunderbares Vorbild für die Welt gewesen. Man hätte zeigen können, dass eben Christen und Moslems unter einem Dach sehr wohl miteinander leben können. Damals sagte Erdogan manchmal, in Europa handele es sich um einen Club von Christen. Und nun sieht man, dass er das immer wieder wiederholen kann und auch noch berechtigt wiederholen kann.
Und umgekehrt ist es so, dass natürlich viele Skeptiker auf europäischer Seite oder auf Seiten der EU oder innerhalb der EU, insbesondere natürlich auch in Deutschland, die immer gezweifelt haben, ob die EU tatsächlich, ob die Türkei tatsächlich eine Perspektive in der EU hat, sich bestätigt fühlen und sagen, siehste, haben wir doch gewusst. Insofern ist es ein sich gegenseitig selbstverstärkender Prozess. Würden Sie sagen, die Türkei war jemals oder wäre jemals reif gewesen für die EU?
Sehen Sie, diese Reife, ich weiß nicht, was die Kriterien dafür sind, aber Europa hat Kriterien. Und die Türkei hat damals wirklich optimistisch versucht, diese Kriterien zu erfüllen. Beispielsweise hätte man damals, als Abdullah Öcalan zum Beispiel festgenommen wurde, niemals die Todesstrafe aufheben können. Und der Mann, den sie wirklich mit dem Tod bestraft hätten, genau damals haben sie die Todesstrafe aufgehoben. Das war schon ein Zeichen für die Verwestlichung der Türkei damals. Die Folter wurde beendet. Es gab hunderte ähnliche Beispiele. Vieles wurde unternommen im Rahmen der Harmonisierung. Bis zu diesen Sesamkringeln, die auf der Straße verkauft wurden, auch die mussten den EU-Normen angepasst werden. Wissen Sie, wenn wir eine Mitgliedschaft der Türkei Europa uns vornehmen und sagen, die Türkei ist kulturell zurückgeblieben, das wäre nicht richtig. Die Türkei erneuert sich permanent. Und dieses große Trauma, das wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, zur Seite. Aber davor war die Atmosphäre sehr, sehr anders. Wenn ich mir heute Polen oder Ungarn anschaue beispielsweise, die heute EU-Mitglieder sind, ich denke, die Türkei war mindestens auf diesem Stand gewesen und hätte die Kriterien auch erfüllen können.
Sind Sie sicher, dass es eine EU-Norm für Sesamkringel gibt?
Kesinlikle var, tabii ki.
Ja, ganz definitiv. Alles, also Nahrungsmittel, mussten wirklich den europäischen Standards entsprechen und dann entsprechend gemacht werden. Auch das, was auf der Straße verkauft wurde. Und was Sie in Istanbul heute essen, alles, was Sie heute in Istanbul essen, entspricht auch den europäischen Normen. Das sehen Sie dort.
Sie haben diesen Prozess des gegenseitigen Annäherns, Abstoßens, nicht so richtig miteinander Wollens beschrieben. Und darunter für die Türkei, so verstehe ich sie, lag aber lange Zeit eine Richtung, nämlich die Richtung Europa, eine Modernisierung auf allen Ebenen des Staates, der Gesellschaft, der Wirtschaft. Haben Sie die Hoffnung, dass dieser Prozess unter der Oberfläche oder vielleicht für uns im Moment, zumal aus der Entfernung nicht sichtbar, weiterläuft? Dass wir es also nicht mit einer Abkehr vom Weg zu tun haben, sondern möglicherweise einfach nur mit einem Seitschritt?
Die AKP-Regierung ist sozusagen ein Unfall gewesen für die Türkei. Ein Straßenunfall, kann man sagen. Natürlich ist das nicht unversehens passiert. Im Moment erlebt die türkische Gesellschaft ein schweres Trauma. Es gibt Menschen, die an die moderne Türkei leben. Es ist wirklich ein Bruch passiert. Die Gesellschaft hat bis heute vieles vom Westen übernommen gehabt, aber sie wird gezwungen, eins nach dem anderen aufzugeben. Ich kann Ihnen unzählige Beispiele geben dafür. In Istanbul, mitten in Istanbul, in einem Park, wird ein Mädchen von der Polizei angesprochen oder belästigt, möchte ich sogar sagen, nur weil sie kurze Shorts getragen hat. Filme werden zensiert, Kussszenen werden weggeschnitten. In den Theaterprogrammen gibt es oder soll es nur noch oder mehrheitlich Spiele geben, die von der osmanischen Geschichte erzählen. Die Bildung beispielsweise soll nur noch religiöse Schwerpunkte haben. Alle Werte, die uns dem Westen gleich machten, sind jetzt einer Gegenrevolution ausgesetzt. Wir befinden uns im Moment an einem sehr, sehr gefährlichen Punkt. Der gesellschaftliche Wandel entgleitet uns. Wir versuchen dagegen anzukommen, aber die Repressionen sind sehr stark. Und an diesem Punkt guckt Europa nur vom Balkon dem Geschehen zu und sich sogar zurückhält, ein Wort zu sagen, das frustriert uns sehr.
Was wünschten Sie sich für Worte, aber auch für Taten von Europa?
Zuallererst, was macht Europa? Können wir kurz darüber sprechen? Was für ein Deal mit dem Erdogan läuft hier? Darüber würde ich gerne sprechen. Sehen Sie, das soll Europa nicht tun. Das wäre ein Wunsch.
Sie meinen den Flüchtlingsstrom-Deal?
Ja.
Das war der große Bruch, denke ich. Denn seit diesem Tag tat Europa nur noch, was Erdogan sagte. Denn sie fühlte sich bedroht. Millionen von Menschen waren unterwegs hierher. Und Europa stand unter Schock. Europa wusste nicht, was tun. Und da kam Erdogan und sagte, ich nehme diese Menschen auf. Einerseits bin ich stolz auf mein Land, 3 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen und ohne größere gesellschaftlichen Probleme das wirklich hinzubekommen. Natürlich ist das nicht einfach. Aber andererseits fing Erdogan an, diese Flüchtlinge als Geiseln zu behandeln oder zu sehen. Es war eine tragische Zeit, dieses Deal, was damals mit dem Erdogan ausgehandelt wurde. Vielleicht versuche ich Ihnen das noch einmal mit einem persönlichen Erlebnis zu erklären. Damals im Mai 2015 hatte ich darüber geschrieben. Im Juni hatte es eine Wahl gegeben. Erdogan verlor die Wahl. 5 Monate später gab es wieder Wahlen. 5 Millionen kamen, wie auch immer, zurück zu Erdogan. Wie auch immer, ja, ein Krieg fing an. Erdogan fing an, die Kurden wieder zu bekämpfen und sagte ganz offen, wenn ihr das Blutvergießen stoppen wollt, müsst ihr eure Stimme mir geben. Und so ist es auch gekommen. Er hat die Wahl gewonnen. Ich hatte im Mai darüber geschrieben. Im November wurde ich festgenommen. In diesen 5 Monaten haben sie mich nicht festgenommen oder auch meinesgleichen nicht, denn sie waren mit den Wahlvorbereitungen beschäftigt. Und dann, als das alles vorbei war, bekam ich eine Ladung von der Staatsanwaltschaft. Damals wiederum stand die G20 bevor. Alle europäischen Staatsmänner waren in der Türkei, alle. Bei uns ist es so, wenn ihr Kind was anstellt und sie haben Gäste im Haus, dann schlagen sie das Kind nicht. Das macht man nicht. Man wartet, bis die Gäste wieder weg sind. So lief das auch mit G20 damals. Kaum war die G20 vorbei, stand der Haftbefehl für mich. Am 26. November wurde ich festgenommen. Um einen 29. November war hier in Brüssel ein Gipfel, ein Türkei-Europa-Gipfel. Und das erste Mal, also nach 11 Jahren zum ersten Mal, war ein türkischer Staatschef hier und kam mit den europäischen Staatschefs zusammen. Und sie haben verhandelt. Sie haben einen Flüchtlingshandel besprochen. Ich war gerade 2 Tage im Gefängnis. Einer der zurückkommenden, der Minister sagte, einer der Abgeordneten sagte, schreib doch mal die europäischen Staatschefs an. Ich hatte doch nicht mal was zu schreiben dort. Manchmal bekamen wir so Kassenzettel dort von der Kantine. Ich habe auf die Rückseite dieser Kassenzettel kleine Notizen geschrieben an alle europäischen Staatschefs. Und ich bat sie, ihre Werte zu schützen. Ich erinnerte sie daran, dass die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit in der Türkei mit Füßen getreten wurde. Dass sie nicht nur Zuschauer bleiben sollten bei all diesen Repressionen, denen wir dort ausgesetzt waren und denen, die wir erleben mussten unter Erdogan. Ich habe damals gehofft, dass vielleicht in der anschließenden Pressekonferenz ein kleines Wort zur Pressefreiheit gesprochen wurde. Aber nein, sie alle waren einfach nur froh, dass dieses Deal zustande gekommen war. Nicht ein Wort haben sie gesprochen über diese verloren gegangene Pressefreiheit in der Türkei. Nichts. Wenn wir Europa sagen, dachten wir immer an Pressefreiheit. Und auf einmal war das nur noch ein leeres Wort.
Herr Dündar, wenn man das, was Sie über die Türkei sagen und auch schreiben, beim Wort nimmt, Sie haben die Türkei an anderer Stelle, also die heutige Regierung, das heutige Regime, faschistisch genannt, diktatorisch genannt, ein modernes Sultanat. Dann gäbe es, wenn man sie da beim Wort nimmt, gäbe es eigentlich auf der politischen Ebene nur eine Handlung, nämlich mindestens mal die Beitrittsverhandlungen abzubrechen und auch ansonsten den Dialog deutlich herunterzufahren. Wäre das in Ihrem Sinne, frage ich, weil das Dilemma zwischen den Dialog nicht abbrechen lassen und gleichzeitig die Dinge beim Namen zu nennen, begegnet der Diplomatie ja an vielen Orten und hier ganz offensichtlich. Wäre es in Ihrem Sinne, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen?
Nein. Ich bin nie für den Abbruch jedweder Verhandlung. Ganz im Gegenteil. Ein Abbruch würde vielleicht Erdogan nützen. Das würde die Türkei isolieren. Eine der größten Ängste für die Türkei ist die Isolation, isoliert zu sein von der Welt. Und deswegen bin ich dafür, dass die Verhandlungen auf jeden Fall weitergeführt werden müssen, zwischen der Türkei und Deutschland und zwischen der Türkei und der EU. Aber Europa muss die eigenen Werte und Prinzipien ernst nehmen und sie immer vor Augen behalten bei diesen Verhandlungen. Ich möchte, ich habe ein Dokument dabei, ich möchte Ihnen ein paar Sätze zitieren. Wie verhandelt die EU mit der Türkei? In diesem G20-Gipfel haben 2 europäische hohe Beamte mit Erdogan gesprochen. Und die Gesprächsprotokolle wurden der Presse irgendwie zugespielt. Herr Juncker und Herr Tusk haben mit Erdogan gesprochen in Antalya. Das Thema sind die Geflüchteten. Wann war das? November. Eine Zeit, in der wir den Fortschrittsbericht der Europäischen Union erwarten. Diesen Bericht gibt es ja jedes Jahr, wie Sie wissen. Und das ist sehr wichtig, denn das ist das demokratische Zeugnis der Beitrittskandidaten. In diesem Jahr wurde der Bericht nicht veröffentlicht. Alle warteten darauf und alle warten darauf, dass ich auch ins Gefängnis gehe. Über die Pressefreiheit in der Türkei würde bestimmt etwas in dem Bericht erscheinen. Aber der Bericht wurde nicht bekannt gegeben. Und dann kam dieses Dokument, als ich im Gefängnis bin. Dann habe ich es verstanden. Schauen Sie, was Sie sagen. Erdogan, das sind offizielle Dokumente. Im Internet können Sie nachlesen. Erdogan sagt am Anfang, zur Eröffnung,
would be for 3 billion or 6 billion. Burada bahse konu olan şey Türkiye'nin mültecileri
worum geht es ya? Ob die Türkei 3 oder 6 milyon bekommt.
The 3 billion yani size 6 milyar veremeyiz.
Milyarden und Juncker sagt, wir können nicht 6 Milliarden geben, sondern 3.
We use money anymore. We can open the doors to Greece and Bulgaria anytime. And we can put the refugees on buses. Erdoğan'ın cevabı. Yani
das ist die Antwort Erdoğan's. Also wenn ihr keine weiteren 3 Milliarden gebt, dann öffnen die Grenzen und schicken die Geflüchteten weg.
So how will you deal with refugees if you don't get a deal? Kill the refugees? Resmi tutanak.
Das ist ein Task offizielles Gesprächsprotokoll. Task antwortet.
That the EU can make itself less attractive to refugees, but that's not the solution we want. Erdogan says that EU will be confronted with more than a dead boy on the shores of Turkey. You remember the dead boy? There will be 10,000 or 15. How will you deal with that? The attacks in Paris is all about poverty and exclusion. These people are uneducated, but will continue to be terrorists in Europe. We are fighting Daesh, PID, and anywhere. So this is the threat, the blackmail. And look at this, this is the most important part. Juncker says that the delay of the progress report was done on Erdogan's request. Why else would be willing to get criticized for it? Yani buradaki pazarlık şu, biz bir yandan parayı verelim, bir yandan da
wir geben das Geld und veröffentlichen den Fortschrittsbericht nicht. Das ist ja Ihr Wunsch. Und ihr sollt bitte die Flüchtlinge bei euch behalten und nicht nach Europa schicken. Am Ende ist Juncker sehr enttäuscht, denn Erdogan ist nicht damit einverstanden. Aber stellen Sie sich vor, ein hoher europäischer Beamter ist bereit, einen sehr kritischen Fortschrittsbericht der Erdogan-Schadenwürde zurückzuhalten. Und dieser Bericht wurde erst nach den Wahlen veröffentlicht. Und da gab es sehr viel Kritik gegen Erdogan. Und nur damit Erdogan keinen Schaden nimmt, hat man diesen Bericht nicht veröffentlicht. Das darf die Europäische Union nicht tun. Weiter verhandeln, aber nicht schmutzige Deals machen und die eigenen Werte verraten.
Herr Dündar, vielen Dank. Sie haben uns jetzt nicht zuletzt mit diesen Zitaten tief hineingeführt in die Dilemmata und Paradoxien und auch in das Ungenügen auf der europäischen Seite. Das ist Gesprächsstoff für viele weitere Abende. Uns ist die Zeit davongelaufen oder uns läuft die Zeit davon, weshalb wir zum Schluss kommen müssen. Ich möchte Sie noch einmal rausführen aus den europäischen Dilemmata in die Türkei. Ich habe in einem der Interviews, was Sie gegeben haben, den Satz gefunden, da werden Sie gefragt, auf eine wie lange Zeit im Exil Sie sich einrichten. Und Sie machen keine Zeitangabe, sondern sagen, die Türkei ist immer für eine Überraschung gut. Haben Sie noch Hoffnung auf Überraschungen in absehbarer Zeit in der Türkei?
Kesinlikle bekliyorum.
Auf jeden Fall.
Bakın, Gezi Parkı protestosu.
Die Gezi-Proteste waren die größten Proteste in der gesamten Geschichte der Türkei. Niemand konnte das voraussehen. In einem kleinen Park wollte man ein paar Bäume fällen. Junge Menschen sind dahin gegangen und haben diese Bäume verteidigt. Die Polizei hat sie so angegriffen, dass Millionen Menschen in der ganzen Türkei monatelang sich gegen diese Staatsgewalt gewehrt haben. Keiner von uns hätte das voraussehen können. Vor drei, vier Jahren passierte das. Wir dachten nicht, dass eine solche Jugend existiert in der Türkei. Und dann hat die türkische Armee einen Putschversuch gemacht. Niemand hat das erwartet. Erdogan wäre fast gestorben. Niemand wusste über eine solche Struktur innerhalb der Armee. Der Grund ist folgender. Wenn Sie in einem Land die normalen demokratischen Kanäle stopfen, wenn man nicht mehr an die Wahlen glaubt, nicht mehr an die Richter glaubt, wenn die Menschen nicht mehr protestieren können, wenn Parteiführer im Gefängnis sitzen, wenn Parteien und Organisationen verboten werden, wenn die Presse nicht mehr sprechen und schweigen darf, dann kommen die Reaktionen immer sehr unerwartet. Es ist wie ein fiebernder, kranker Mensch. In einem demokratischen Land hätte man das voraussehen können. Man könnte sagen können, die Wahlen werden dies und jenes ergeben oder diese Demonstrationen werden sich da und dahin entwickeln. Nein, weil das nicht passiert, gibt es diese großen Proteste, es gibt Putschversuche und so weiter. Für Erdogan ist das sehr gefährlich. Für uns alle, aber besonders für ihn. Und weil er das weiß, hat er Angst. Und deswegen verstärkt er Tag für Tag die Repression. Aber wir wissen, dass das zu nichts führen wird. Nirgendwo in der Welt hat mehr Repression zu mehr Machterhaltung geführt. Natürlich kann er das ein bisschen verlängern, aber er weiß, dass es zu Ende gehen wird. Wichtig ist, dass wir jetzt schon über die Türkei von morgen sprechen. Was wird die Türkei morgen sein, nach Erdogan? Wie werden unsere Beziehungen zu Europa sein? Was für eine Türkei wollen wir? Was für ein Europa wollen wir? Es ist an der Zeit, darüber zu sprechen.
Herr Dündar. Ganz herzlichen Dank. Das ist nach einem sehr intensiven und teilweise abgründigen Gespräch eine hoffnungsvolle Note zum Schluss. Die EU darf sich nicht zu klein machen und die Türkei dürfen wir nicht aufgeben und werden wir nicht aufgeben. Herr Dündar, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich darf Ihnen sagen, weil ich regelmäßig hier bin, dass der Applaus auch länger ist als sonst. Das war der angekündigte Cliffhanger. Wenn Sie Fragen haben, die Betonung liegt auf Fragen und bitte nicht auf irgendwelchen Co-Referaten oder Vorträgen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir haben, glaube ich, Mikrofon oder haben wir ein Mikrofon? Ja, da haben wir ein Mikrofon in der Mitte. Ansonsten nutze ich einfach noch die Gelegenheit, einen Punkt, den ich, um ehrlich zu sein, vergessen habe, anzusprechen, der aber wichtig ist. Sie arbeiten ja in Berlin nicht nur für die Zeit, fürs deutschsprachige Publikum, sondern Sie betreiben eine Internetplattform. Özgürüz, wenn ich es richtig übersetze, heißt das Wir sind frei. Ein programmatischer Titel. An wen wendet sich das vor allen Dingen? Wo sind die Sachen, die Sie da machen, zu lesen in der Türkei?
Aslında yola çıkarken amacımız öncelikle Türkiye'ye ulaşmak, sonra da Almanya'da yaşayan Türkiye'li insanlara haber vermekti. Dolayısıyla Türkçe ve Almanca yayın yapıyoruz.
Und deswegen berichten wir auf Türkisch und Deutsch. Aber unsere Webseite wurde zu der, die am schnellsten in der Türkei gesperrt wurde. Denn wir hatten noch nicht einmal angefangen zu senden. Einen Tag vor Sendebeginn wurden wir in der Türkei gesperrt, ohne noch gewusst zu haben, was wir machen werden. Ist immer noch gesperrt. Aber wir finden viele Wege, unsere Zuhörer und Zuschauer zu erreichen. Über alle möglichen Kanäle. Das ist zwar schwierig, aber die Zahlen sprechen für sich. Über Twitter, über Facebook, über Periscope und über andere Kanäle erreichen wir unsere Verfolger, unsere Zuschauer. Das ist sehr wichtig. Vor allem seit dem angesprochenen Verkauf von gestern ist es noch wichtiger geworden. Wir können von einem neuen Medienkonzept sprechen, Exilmedien. Das ist wichtig für die Türkei. Das, was in der Türkei nicht gesagt werden kann, sagen wir im Ausland und werden weiterhin versuchen, damit die Türkei zu erreichen. Denn uns erwartet eine historische Wahl. Erdogan weiß, wie lebenswichtig das für ihn ist und deswegen tut er alles, was er kann. Er kauft die Medien auf, er macht neue Wahlgesetze, er zieht in den Krieg, er verstärkt die Repression und bei diesen 50% wird 1% über das Schicksal der Türkei entscheiden. Und jetzt versuchen alle, diesen 1% zu gewinnen. Vor allem investiert Erdogan sehr viel und deswegen ist es noch wichtiger, was wir von hier aus machen.
Keine Fragen? Doch, hier vorne.
Sie hatten zum Schluss ganz kurz erwähnt, dass Sie, dass wir an die Zukunft der Türkei denken müssen und dass Sie gewisse Hoffnung haben. Für mich wäre es sehr interessant zu wissen, was für realistische Hoffnungen haben Sie? Wie stellen Sie sich die Türkei der Zukunft dar?
Vielen Dank für diese Frage. Ich werde oft gefragt, wie passiert es, dass die Hälfte der Bevölkerung Erdogan unterstützt. Eigentlich müsste die Frage lauten, wie passiert es, dass unter so starker Repression die Hälfte der Bevölkerung sich immer noch wehrt gegen Erdogan? Das zeigt die Kraft der Türkei. Das zeigt die Kraft der säkularen, demokratischen Menschen in der Türkei. Stellen Sie sich vor, die Türkei ist jetzt im Krieg. Und Sie sind gegen diesen Krieg. Sie finden ihn falsch. Sie twittern etwas dagegen. Sie sagen Nein zum Krieg. Schon am Abend kommt die Polizei in die Wohnung. Vielleicht hat jemand anderes getwittert und Sie haben nur retweetet. Unter diesen Umständen leben wir in der Türkei. Jeder erwartet, wie Churchill es gesagt hat, nicht den Milchmann an der Tür, wenn es klingelt. Und man weiß nicht, wie lange man im Gefängnis bleiben wird. Das beste Beispiel ist Deniz Yücel, dafür, dass es in der Türkei kein Recht und Gesetz gibt. Seit Jahren erzählen wir das. Aber das war das beste Beispiel. Mit einem Befehl wurde er verhaftet, mit einem Befehl wurde er wieder freigelassen. Es gab nicht einmal eine Anklageschrift. Und diese Gesellschaft wehrt sich immer noch trotzdem daran, glaube ich, dem vertraue ich. Und dieses 49-51% ist für uns auch lebenswichtig. Irgendwie kann Erdogan die Massen überzeugen. Er kann sie beeinflussen, benutzt den Islam. Er nimmt den Koran in die Hand auf Plätzen. Er benutzt das Geld. Er benutzt die Feindschaft. Er benutzt den Hass. Und irgendwie sucht er nach Wegen, weiter an der Macht zu bleiben. Er manipuliert auch Wahlen. Wenn die Hälfte dieser Bevölkerung sich immer noch nicht wehren kann, dann muss man Hoffnung haben. Und selbst wenn wir nur 1% wehren, würde ich gegen die 99% kämpfen, für das, was ich richtig finde. Aber jetzt sind wir 50%.
Ich bin Mitglied von PIN Flandern, Rights in Prison Committee. Wir hatten damals Ran Dink unter anderem als Ehrenmitglied, der ist dann damals ermordet worden. Und wir fragen uns gerade im Augenblick, wie können die Kollegen, Sie als Journalisten oder Autoren im Gefängnis helfen? Und wenn wir eine neue Ehrenmitgliedschaft erwägen würden, hilft das und kommen die Nachrichten überhaupt in das Gefängnis an?
Vielen herzlichen Dank, dass Sie daran erinnert haben. Vielleicht gibt es welche unter uns, die Rand Dink nicht kennen. Rand Dink ist ein armenischer Autor und ein Freund von uns. Eine Freundschaftsbrücke zwischen Türkei und Armenien wollte er immer aufbauen. In seinem letzten Artikel hat er gesagt, ich bin sehr beunruhigt. Alle sagen mir, ich soll das Land verlassen. Aber ich habe die Unruhe einer Taube in mir. Und ich weiß, in diesem Land tut man den Tauben nichts an. An dem Tag wurde er getötet. Das war sehr schwer für uns alle. Das ist der Preis in der Türkei fürs Schreiben. Sie haben Stift und Papier? Aber der Satz, den Sie schreiben werden, kann Sie das Leben kosten am nächsten Tag. Und trotzdem schreiben Sie. Vielleicht viele unter Ihnen, vielleicht die Jungen unter Ihnen, haben noch nicht gemerkt, wie wichtig Demokratie und Freiheit sind. Denn das haben sie vorgefunden. Es war da. Für uns ist es anders. Wir haben unser Leben dafür lassen müssen. Unser Blut ist vergossen worden. Und jeden Tag wissen wir, dass wir sterben können. Am Eingang meiner Zeitung sind 5 große Fotos aufgehängt. Und das sind die getöteten Kollegen von uns. Jeden Tag gehen wir an ihnen vorbei. Und wir wissen, wir werden genauso ermordet, wenn wir diese Sätze auch bilden und schreiben. Trotzdem arbeiten wir in dieser Zeitung. Jetzt fängt die Welt auch langsam an zu verstehen. Auch die Welt fängt an, die Repression zu bemerken. Nicht nur in der Türkei, zum Beispiel Kollegen in den USA wissen inzwischen, dass die Pressefreiheit nicht eine Normalität ist. Jetzt müssen wir alle uns gewahr werden, wie wichtig die Freiheiten sind und dass man für sie kämpfen muss. Wir kritisieren die westlichen Länder, aber von westlichen Menschenrechtsorganisationen haben wir sehr große Unterstützung erfahren. Ohne sie wäre ich heute nicht hier. Von PAN bis Amnesty. Von Reporter ohne Grenzen bis zum IPI. Viele westliche Organisationen haben uns sehr stark unterstützt, tun es immer noch. Es gibt nicht eine Türkei, sondern 2 Türkeien, sage ich immer wieder. Für den Westen gilt das Gleiche. Die westlichen Regierungen können für ihre Interessen, ihre Prinzipien verraten, aber die westliche Öffentlichkeit, viele westliche Institutionen unterstützen uns und das hilft uns. Und deswegen, es wäre wunderbar, es wäre sehr gut, dass wir eine sehr große moralische Unterstützung geben. Geben Sie jemandem den Preis. Dieser Mensch, den Sie auswählen, wird vielleicht zur Zielscheibe gemacht, ein bisschen. Oder ein bisschen mehr zur Zielscheibe gemacht. Aber das macht nichts. Denn die Politik der Türkei ist die Politik der Isolation. Im Gefängnis sind sie allein. Sie sehen niemanden. Sie sehen nur die Wärter und ihren Anwalt. Das heißt, es wird einem das Gefühl gegeben, du bist ganz allein hier. Niemand ist bei dir. Niemand weiß, wie lange du in dieser Zelle sitzen wirst. Die Welt hat dich vergessen. Eine kleine Botschaft von Ihnen könnte Ihnen ein neues Leben bedeuten. Die Welt hat dich nicht vergessen, würde es heißen. Bitte tun Sie das. Und bitte wissen Sie, das ist eine sehr große Unterstützung. Und dafür werde ich Ihnen dankbar sein. Was erwarten wir von dem Westen? Dass der Westen auf der Seite dieser Menschen steht. Westliche Verlage sollen die Bücher von diesen mutigen Autoren drucken. Frauenorganisationen sollen die Frauen in der Türkei unterstützen, die sich wehren. Abgeordnete in den Parlamenten, im Europaparlament. 10 Abgeordnete sitzen im Gefängnis. Und 2 Chorvorsitzende der zweitgrößten Oppositionspartei ist im Gefängnis. Warum sehen wir die europäischen Abgeordneten nicht in diesen Gerichtssälen? Die würde ja niemand verhaften. Man braucht nur ein Flugticket, dorthin zu fliegen und zu zeigen, dass sie da sind. Der deutsche Botschafter kam zu meinem Prozess damals, zusammen mit anderen europäischen Botschaftern. Sie haben ein gemeinsames Foto mit mir machen lassen. Und deswegen wurde der Botschafter fast zur persona non grata erklärt. Erdogan hat ihn offen beleidigt. Aber diese Unterstützung war so wichtig für mich, dass sie da waren. Mehr braucht man nicht. Diese kleinen Gesten sind sehr wichtig. Aber in langer Sicht Solidarität zwischen politischen Parteien, Solidarität zwischen Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Zusammenarbeit unter den Medien. Das alles wird die Türkei von morgen aufbauen oder eine Türkei, die Teil von Europa ist. Das heißt, wir dürfen nicht nur an die Politik denken, wir dürfen nicht nur an Erdogan denken. Wir müssen an eine kulturelle, wirtschaftliche und politische Beziehung denken und die Fundamente schon jetzt legen. Und deswegen denke ich, dass die Türkei mittelfristig wieder Teil Europas sein wird.
Herr Dündar, es ist so eindrucksvoll, Ihnen zuzuhören, dass Sie nicht rausgehen. Aber da gibt es noch eine.
Ja. Jan Wilker, mein Name. Ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, Demokratie verteidigen ist wahnsinnig wichtig und dass in der Türkei die Proports zwischen pro- und nicht-demokratischen Kräften ungefähr 50-50 sind. Leider ist es mittlerweile in West- und Zentraleuropa auch so, dass nicht mehr oder vielleicht noch nie immer 100% der Kräfte für die Demokratie sind. Wie können westliche etablierte Demokratien von der Türkei lernen und Warnsignale viel früher sehen? Wie können Zivilgesellschaften reagieren, bevor es zu spät wird?
Danke für die Frage. Schauen Sie in die USA. 50-50. Trump. Das Gleiche. New York, andere Großstädte, wie bei uns Istanbul, Ankara oder Izmir. In den Großstädten ist die Mehrheit gegen Trump. Die Intellektuellen sind gegen Trump. Aber der Rest unterstützt Trump. Ist ungefähr dasselbe Modell. Wir haben mit einer globalen Krankheit zu tun. In der Türkei spürt man das noch ausgeprägter, im Moment in Deutschland durchaus auch. Diese zunehmende Populismuswelle, diese steigende Welle hat sozusagen fast die ganze Welt umfasst. Das ist keine der Türkei eigene Situation sozusagen. Es ist eine Situation, die überall herrscht. Es gibt durchaus viel, was Europa für uns tun kann, aber wir können auch viel für Europa tun. Sehen Sie, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, was es bedeutet, die Demokratie zu vergessen. Im Westen nimmt die Islamophobie immer weiter zu, aber dafür nimmt in der Türkei wiederum diese Islamwelle immer stärker zu. Wir werden mittlerweile nicht mehr durch unsere Länder getrennt oder durch Grenzen getrennt. Wir haben nur noch Trennungen in unseren Prinzipien, in den Vorbildern. Im Moment geht es wirklich um Grundsätze, um Grundwerte. Menschen, die an die Meinungs- und Pressefreiheit glauben, müssen zusammenstehen und zusammenkämpfen. Viele Menschen sind dort im Gefängnis. Wenn sie Jurist sind oder wenn sie mit Juristen zu tun haben, dann geben sie die Kunde weiter. Es sind zum Beispiel unter anderem in der Türkei auch Hunderte von Intellektuellen, von Dozenten, von den Unis ausgeschlossen worden. Diese Menschen kann man unterstützen, man kann sie hierher einladen, man kann ihnen hier ermöglichen, ihre Stimme zu erheben. Sehen Sie, seinerzeit mussten hier viele jüdische Intellektuelle fliehen. Die Türkei hat ihnen damals die Türen geöffnet. Sie konnten in die Türkei kommen, haben dort gelehrt, sie haben dort gearbeitet. Der Bürgermeister von Berlin damals kam aus seinem Exil in der Türkei zurück und wurde Bürgermeister in Berlin. Das alles ist für uns sehr wichtig, diese persönlichen, menschlichen Beziehungen. Ich stehe für die Beziehungen der Türkei zu Europa. Sie können mit Erdogan Beziehungen haben, Sie können vielleicht sogar militärische Beziehungen haben oder auch diplomatische. Das kann alles sein. Aber vergessen Sie niemals die andere Türkei, vergessen Sie niemals die moderne Türkei. Das ist die Zukunft.
Eine letzte Frage. Hatten wir da hinten, glaube ich. Genau.
Martin Reinhardt, mein Name. Meine Frage schließt sich in gewisser Weise an die meines Vorredners an. Und zwar hatten wir das Verfassungsreferendum und erschreckend war in Deutschland zu sehen, dass gerade türkischstämmige Mitbürger der zweiten, dritten Generation für Erdogan, also für das Verfassungsreferendum gestimmt haben. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich kann das verstehen. Wissen Sie, ich kann das verstehen. Es wundert mich nicht. Ich bin zwar neu in Deutschland, ich fange jetzt erst an, alles zu verstehen, aber ich kann sagen, es wundert mich nicht. Vor allem Vorausschicken möchte ich etwas Technisches. Diese Abstimmung erfolgte in den Botschaften bzw. in den Konsulaten. Dort standen die Urnen. Wenn ich hätte meine Stimme abgeben wollen, hätte ich zum türkischen Konsulat in Berlin gehen müssen. Aber ich hätte das nicht mehr verlassen können. Viele andere in meiner Position konnten also auch nicht zum Stimme abgeben gehen. Man kann auch, es hätte auch passieren können, dass man zusammengeschlagen würde beispielsweise. Circa 60% der Stimmeninhaber, davon sprechen wir. Also die Teilnahme war gar nicht so hoch. Aber es herrscht hier eine große Sympathie zu Erdogan. Ich denke, die Gründe haben auch mit der Integrationspolitik zu tun. Es sind einige Fehler gemacht worden, dass die Integration eine sehr große Erfolgsgeschichte war in Deutschland, kann man eigentlich nicht sagen. Erdogan hat diesen Menschen eine Identität geschenkt. Die Identität, die ihnen die deutsche Regierung nicht geben konnte. Er gab ihnen Selbstvertrauen. Sehen Sie, vielleicht hat er ihnen sogar vorgegaukelt, ihr habt hier euch bemüht, ihr habt euch wirklich abgerackert, aber man hat euch nicht beachtet, man schätzt euch nicht. Das alles. Aber ich bin stark. Vor mir knien sogar andere Staatschefs. Das waren die Messages, die er ihnen gesendet hat. Man muss den Menschen nicht unbedingt Geld geben. Ihnen Selbstvertrauen zu geben, ist oft wichtiger. Und das tat den Menschen gut. Ich denke, Identität ist ein sehr wichtiges Thema unseres Jahrhunderts. Und ich schaue mir diese Generationen an, die auf der Suche nach einer Identität sind. Bin ich Deutscher? Bin ich Türke? Bin ich dazwischen? Und diese Menschen haben von Erdogan diese Identität bekommen. Sie kamen hin, gaben ihre Stimme und bewunderten ihn. Sie waren fasziniert. Schaut doch, was für einen starken Führer haben. Und auf einmal fühlten sie sich stark, auf einmal konnten sie stolz sein und stolz fühlen. Deshalb, es sollte sie nicht wundern, diese Integrationspolitiken von Deutschland müssten vielleicht überdacht werden. Vielleicht müssten wir das alles gemeinsam noch einmal überdenken. Denn was in der Türkei geschieht, spiegelt sich hier wieder. Aber wir zahlen dann die Kosten. Man sollte vielleicht ganz neu diese Integrationspolitiken aufrollen. An die Moscheen müsste man noch einmal denken, welche Propagandazentren daraus geworden sind. Auch darüber muss man denken. Wie konnte so viel Kriminalität so zunehmen? Und wie konnten diese Sachen, diese Propagandaarbeiten hier vorangetrieben werden? Wie kann man die Menschen sich wirklich nahe bringen? Auch darüber müsste man nachdenken. Wir, wenn wir die Türkei-Stämmigen es fertigbringen, hier in Deutschland in Frieden miteinander zu leben, miteinander auszukommen, dann könnten wir das vielleicht auch in die Türkei transferieren. Wir versuchen hier ein Think Tank aufzubauen in Deutschland. Jeder ist heute mit dem Erdogan beschäftigt. Jeder ist nur mit dem Heute beschäftigt. Wenn Erdogan eines Tages weg ist, stehen wir nur noch vor Bruchstücken. Denn dann sollten wir was in der Hand haben. Wie wollen wir die Bildung wieder auferstehen lassen? Wie wollen wir sie auf die richtigen Schienen setzen? Wie wollen wir der Presse helfen, wieder aufzustehen? Wir müssen in die Zukunft investieren, denke ich. Und die Integrationspolitiken gehören hier unbedingt dazu. Darüber müssen wir miteinander arbeiten und so schnell wie möglich damit beginnen.
Noch einmal ganz herzlichen Dank. Sie haben uns, glaube ich, viele, viele Anregungen und Gedanken und Fragen mit auf den Weg gegeben. Mir persönlich kann ich sagen, auch über mein Journalisten-Dasein nachzudenken, weil morgens an 5 Fotos vorbeizulaufen und in die Redaktion zu gehen von Kollegen, die umgebracht worden sind. Ich könnte jetzt einen Witz machen und sagen, bei uns steht da nur eine Büste von Helmut Schmidt, aber der Witz ist unangebracht. Deswegen dafür ganz herzlichen Dank. Ansonsten nehme ich vor allen Dingen Ihren mehrfach wiederholten und leidenschaftlichen Appell mit. Ich glaube, der ist uns allen hier im Ohr geblieben, die Türkei nicht auf Erdogan zu reduzieren, an die andere Türkei zu denken, die Türkei nicht aufzugeben und sich auch schon politisch und auf allen anderen Ebenen darauf vorzubereiten, dass es eine Türkei nach Erdogan geben wird. Herr Dündar, ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Brüssel gekommen sind. Applaus